Sie hören eine Sendung von DRS2.
Herr Muschk, hatte Sie eigentlich gewundert, mit welcher Geschwindigkeit diese Banken- oder auch Geldkrise, in der wir alle stecken, mit welcher Geschwindigkeit die über diese Welt gekommen ist?
Ja, es hat mich erinnert an einen alten Witz aus dem Ostblock, der lautete: Unsere Führung hat uns, was den Kommunismus betrifft, immer nur angelogen, aber mit dem Kapitalismus war sie goldrichtig. Ja. Und was ja das Frappierende ist für einen Menschen, der nun nicht jeden Tag mit der Wirtschaft zu tun hat und im Grunde auch die Berührung mit dem Geld zwar braucht wie jeder andere, aber auch gern vermeidet, hat mich die Ratlosigkeit das Geld der weltverwaltenden, vermehrenden, mit ihm spekulierenden Kaste am meisten bestürzt. Also plötzlich standen sie wie dumme Jungen mit abgesägten Hosen da. Und außer dem Motiv, Geld zu vermehren, war kein ernsthafter Boden unserer Zivilisation mehr zu erkennen. Und dass dieser Boden nicht trägt und dass die mit Werten jongliert haben, die nicht mal in Anführungszeichen zu setzen sind, weil es rein virtuelle Größen waren, und dass diese virtuellen Größen und all das, was mit ihnen angestellt wird, dann zurückschlagen können auf die Haushalte bis zum kleinsten und ärmsten, damit 500 Euro oder Mark auskommen muss. Dass jetzt diese Leute die Zeche bezahlen für diese Spekulation, das ist im Grunde ein Weltuntergang, der als solcher nicht registriert wurde und nicht verarbeitet wurde, weil die Leute, die ihn jetzt auffangen sollen, das sind ja vor allem die Regierungen, die Politiker, seit Jahrzehnten in denselben Kategorien gedacht haben. Also betriebswirtschaftliche Terminologie, Kosten-Nutzen-Rechnungen, alles, was zur Buchhaltung gehört, dieser Jargon, dieser Code, ist ja auf allen Etagen unserer Gesellschaft nicht nur eingedrungen, sondern zum Sachzwang geworden. Das gilt auch zum Beispiel fürs Bildungswesen, nicht? Von der Bologna-Reform entdeckt man den Jargon der Betriebswissenschaft. Das ganze Controlling und was das alles heißt, dass die Vorstellung, dass Hochschulen Leuchttürme der Exzellenz werden müssen, hat ja alles mit Bildung nicht das Geringste mehr zu tun. Die Inhalte der Bildung, die Werte werden zwar verlangt, aber die Art, wie sie angeblich produziert werden, verhindert gerade, dass sie zur Geltung kommen. Und in dieser Welt, die im Barock oder im Mittelalter wahrscheinlich schlicht eine verkehrte Welt genannt worden wäre, in diesem Narrenschiff, haben wir jetzt jahrzehntelang gelebt. Und seit der Kalte Krieg, den wir alle nicht zurückwünschen, aber seit er zu Ende ist und der real existierende Sozialismus sozusagen weltweit widerlegt und abgemeldet wurde, hat die andere Seite offenbar überhaupt keine Grenzen mehr ihres Triumphalismus gekannt. Und sie hat damit bis eben auf den Boden der Gesellschaft runter alle Köpfe, Seelen, Herzen, die Logik, das Denken angesteckt. Und jetzt ist dieses Denken ratlos.
Sind Sie denn selber auch ein bisschen angesteckt gewesen? Haben Sie auch was in Aktien angelegt?
Nein, also ich habe mein Leben lang, aber aus Gründen, die mir keine Ehre machen, die mit meiner kleinbürgerlichen Herkunft zu tun hat, den Aktien nie getraut. Und ich habe, das war meine einzige und offenbar gute Spekulation, die Hypothek, die auf dieses Haus, in dem wir sitzen, bei der UBS abgeschlossen wurde, habe ich vorher auf die Kantonalbank übertragen. Eigentlich nur, weil mir das Geschäftsgebaren nicht mehr behaglich war. Ne? Also ich fühlte mich nicht mehr als Adressat der Geschäftspolitik der UBS und hatte das Gefühl, das ist ja auch kindlich, aber es war offenbar goldrichtig, die Kantonalbank hat Staatsgarantie. Da passiert meinem Geld weniger, es vermehrt sich nicht sprunghaft, aber es geht auch nicht einfach flöten. Aber das ist natürlich geistig keine Antwort auf die Krise. Also wenn die ganze Moral darin besteht, dass wir unser Geld künftig besser bei Raiffeisen als bei der Credit Suisse anlegen, dann kann man ruhig sagen, da haben wir nichts gelernt.
Wenn Sie sagen, dieses ganze Denken, dieses im Kapitalismus entstandene Denken, auch der Geldvermehrung, ist überall eingedrungen, selbst ins Bildungssystem, hat uns eigentlich überall erreicht. Wenn wir da jetzt mal das Ganze jetzt so ein bisschen als Chance sehen, da vielleicht auch rauszukommen, wenn man auch auf einen geistigen Aufschwung hoffen will, dafür sind ja normalerweise Kopfarbeiter auch zuständig. Wo sind im Moment die Intellektuellen in dieser Krise?
Ja, die hervorragende oder die, sagen wir, auffallende öffentliche Position des Intellektuellen ist natürlich im Grunde eine Frucht der unmittelbaren Nachkriegsjahre gewesen. verkörpert vor allem in Sartre und seinesgleichen die ganze Terminologie des Existenzialismus bis hin zu dem berühmten Engagement stammt ja aus dieser Quelle. Und es war keine nur saubere Quelle. Wir wissen ja heute, dass auch der französische Geist ein Kollaborateur gewesen ist und dass in Paris, das Hitler ja mehr oder weniger als Lunapark seines Europa etablieren wollte, dass da sehr viel faktische Kooperation und Kollaboration stattgefunden hat und dass nichts, das dann ausgerufen wurde, das kam vielen, die es ausriefen, auch ganz gelegen. Also im Grunde ist die Herkunft dieses Mythos des Intellektuellen als Sprecher seiner Zivilisation, ich würde fast sagen, nur in kleinen Verhältnissen möglich. Im 19. Jahrhundert hat man nicht auf die Schriftsteller und Dichter als politische, sozusagen Stichwortgeber, geschaut. Man hat, wenn man Bildungsbürger war, seinen Goethe und seinen Schiller gekannt und zitiert, aber man hat nicht die Revolution von 1848, was man auch hätte machen können und vielleicht besser gemacht hätte, zur Richtschnur des politischen Handelns gemacht für sich selber. Diese Referenz, diese Forderung und Überforderung an den Intellektuellen ist eigentlich ein typisches Nachkriegsprodukt und hat in der Schweiz eigentlich nur darum funktioniert, eine Weile funktioniert, weil sozusagen das Misstrauen, das Strukturelle und Ehrbare oder Nicht-Ehrbare gegenüber den Intellektuellen so virulent war, dass man sich an einem Frisch und einem Dürrmatt auch immer reiben konnte und dann wirklich Funken sprangen. Aber gerade Frisch, den ich ganz gut gekannt habe, hat ja auch unter dieser Konstellation gelitten und fand es im Grunde kindisch und unwürdig, dass man sozusagen zum großen Mann werden kann, nur indem man auf die Kleinheit der Verhältnisse schimpft. Die wirkliche Leistung eines Intellektuellen muss anderswo liegen. Es gab in den 30er Jahren ein Buch in Frankreich, das mir bis heute recht viel bedeutet. Französisch heißt es La Trahison des Clercs, also der Verrat der Intellektuellen. Und in dem Sinne nach bedeutet es, wenn die nicht bei einem Leisten bleiben und das, was sich eigentlich nur in der spezifischen Arbeit der Kunst zeigen kann, nämlich wirkliche Denkalternativen, Möglichkeiten, Potenziale, die unter den Leuten mit geläufigem Sprachgebrauch gar nicht vorkommen, auf die man eigentlich nur kommt, wenn man ihnen sein Leben widmet. Wenn sie nicht bei diesem Leisten bleiben, dann verraten sie sozusagen ihr Kerngeschäft, um mich schlecht und modern auszudrücken. Und das war eine sehr unpopuläre These. Nach dem Krieg vor allem, da war das Engagement sozusagen die Standardforderung an den Intellektuellen, besonders in der Bundesrepublik, in der früheren, älteren Bundesrepublik. Und da haben Grass, Enzensberger und einige andere, Wallraff, dann auch in der Tat die Rolle einer Art Gegenkultur gegenüber dem der Bestehenden spielen können. Das ist eine dankbare Rolle, aber keine lebensfüllende.
Das heißt so quasi, der öffentliche Schriftsteller ist heute nicht mehr nötig.
Die Erwartung an ihn und das, was man sich von ihm erhofft, glaube ich, entspricht einer sehr tiefen Notwendigkeit. Es ist ein hilfloser Ruf nach einer Instanz über oder jenseits der bestehenden Fronten, die weiter sieht oder sehen soll als man selbst. Aber die Kategorien, in denen da gedacht wird, dass sozusagen der Denker, der Essayist eine Art höheren Überblick, sozusagen eine ganz andere Zeitstrategie im Ärmel habe und man sie ihm nur abverlangen, aus diesem Ärmel schütteln müsse, das ist naiv. Und das ist auch gut so, dass diese Erwartung heute nicht mehr existiert, obwohl die Gründe dafür nicht die besten sind.
Aber müsste nicht wenigstens doch eine Diskussion verstärkt von Ihnen ausgehen? Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, die Sparwelle, die jetzt so überall ansetzt, die betrifft ja auch die Medien, auch die Schweizer Zeitungen zum Beispiel sehr stark, die Basler Zeitung, die NZZ, alle fangen sie an zu sparen, zu entlassen, Auslandskorrespondentenstellen werden gestrichen. Dann haben wir in England eine Situation, wo die Zeitungen gnadenlos pulverisiert sind. In Frankreich gehören sie nur noch wenigen Freunden von Sarkozy und. Wird das nicht auch weiterhin zu einer noch schlimmeren Weichzeichnung unserer Gesellschaft im öffentlichen Leben führen?
Das ist im Grunde die Kernfrage. Ne? Wenn ein Drogensüchtiger aus der Tatsache, dass ihm die Drogen entzogen wird, nur folgert, dass er alles tun muss, damit sie bald wieder kommt, dann wird die Sucht nicht geheilt. Ich habe jeweils meine Kritik an unserer Lebensform gern am Begriff des Wachstums festgemacht, weil sich da zeigen lässt, wie das Wort klüger ist als die, die es brauchen. Es gibt ja nicht nur ein gesegnetes, ein gutes, ein glückliches Wachstum, sondern es gibt auch ein bösartiges Wachstum. Beim Krebs hören wir das Wort Wachstum nicht gern. Der Dinosaurier hat auch keine Chance gehabt, als er sozusagen aus früher geltenden Gründen das größte Tier wurde und als dann der Himmel sich verfinsterte, dank einem Vulkanausbruch in damals schon Globalisierung, aber meteorologische in Indonesien im heutigen, da starb er aus. Also Wachstum ist keine Überlebensgarantie und die ganze Wirtschaft ist ja eigentlich darauf programmiert, auch die sozusagen die Remedur, die man uns jetzt verschreibt, also wir sollen möglichst bald wieder möglichst viel Geld kriegen, damit wir es ausgeben können und das Ding weiterläuft. Das ist Suchtverhalten. Ich weiß, das Maßhalt der Appelle, ich bin auch allergisch dagegen. Aber was daran richtig ist, und das sage ich jetzt in aller Bescheidenheit, weil es eine Erfahrung ist, die ich nicht nur lebensgeschichtlich mache, indem ich älter werde, sondern auch bei meiner Arbeit. Mich fangen Leute an zu interessieren, früher hätte man gesagt, die loslassen können. Die sagen können, wozu brauche ich jetzt eigentlich ein Auto? Warum muss diese Fahrt im Auto zurückgelegt werden? Wem imponiere ich damit? Muss ich mir selber etwas beweisen? Aber was mir vorschwebt, ist tatsächlich, großkotzig gesagt, ein Paradigmawechsel, in dem es plötzlich nicht mehr schick ist. Wenn man plötzlich sagt, was, du brauchst das noch? Du brauchst diese Art von Lebensstandard. Wozu? Und wenn die Menschen, die Teilnehmer an unserer Wachstumsgesellschaft, plötzlich den Schluss zögen für ihr persönliches Leben, dass wir das alles nicht nur nicht brauchen, dass es nicht nur bloß schädlich ist, ja nicht schädlich, es ist ja schöner, bequem haben wir es auch lieber, aber dass es eigentlich würdiger oder was immer, welche Wörter man dann immer damit verbindet, früher hätte man es gesagt, gottgefälliger, ein Leben ohne Zauber der Konsumgesellschaft zu führen. Und wenn es eine Hoffnung gibt, das ist paradox, aber so ist es, liegt es in der Drohung der Katastrophe, wenn die ernst genommen wird. Ich glaube aber, unser gescheites Großhirn ist nicht darauf eingerichtet.
Haben denn Menschen die Fähigkeit, aus Katastrophen zu lernen?
Diese Frage grundsätzlich beantworten, getraue ich mich nicht. Das heißt, natürlich lautet die erste Antwort nein. Denn wer von denjenigen, die den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust noch einigermaßen mit erlebt haben, würde es für möglich gehalten haben, dass dumme Jungs in Ostdeutschland und Maoris in Neuseeland plötzlich wieder Hitlers Hakenkreuz an die Wand malen. In diesem Sinne lernt der Mensch wohl nicht. Aber eine Evolution findet ja doch statt und wahrscheinlich ein bisschen hinter unserem Rücken. Vielleicht so wie kein Mensch oder fast niemand, nicht mal der israelische Geheimdienst, den Fall der Mauer vorausgesehen hat. Ereignisse dieser Art sind ja sehr viel häufiger, als man erwarten würde. Und insofern halte ich, das Wort mit Vorbehalt gesprochen, Wunder, vielleicht sind es schreckliche, immer noch für möglich. Nach gewöhnlichem gesunden Menschenverstand muss der Ruck, der Schreck, der uns durch die Glieder geht, muss uns erstmal materiell treffen. Denn wenn ich auch beispielsweise die Politik unseres Landes wie jedes anderen ansehe, Europa wird selbstverständlich beispielsweise in dem Augenblick eine echte Option, wo tatsächlich die Bilateralen nicht mehr funktionieren. Ne? Wo die, unsere Wirtschaft sagt, Moment, es geht einfach nicht, wir müssen dazugehören. Dann werden wir ganz sicher auch die Logik finden dazu, dass, warum wir dazugehören müssen. Und in diesem Sinne funktioniert der Mensch beides untrennbar, irrational und hochpragmatisch. Der Mensch, kurz gesagt, ist, ich möchte fast sagen, zum Glück ein sich selber noch recht unbekanntes Wesen.
Herr Muschke, wenn wir nochmal auf die öffentliche Rolle der Intellektuellen kommen, auch auf die gesellschaftliche Rolle. Sie haben gerade gesagt, eine Möglichkeit ist ja ein sehr individuelles Verhalten, nämlich auch ein gewisses Verweigerungsverhalten. Aber wenn wir von einem politischen, auch ein bisschen kollektiveren Verhalten mal in der Vergangenheit ausgehen, wir haben jetzt gerade das Jahr 20 Jahre Wende, 20 Jahre Mauerfall. Wenn wir zurückschauen, wie sich die Schriftsteller in der Tschechoslowakei damals engagiert haben, dass jemand wie Václav Havel hinterher Präsident geworden ist oder die Rolle der Intellektuellen in der DDR, die war ja auch sehr maßgeblich insgesamt. Kann sowas nur unter einer Diktatur funktionieren und in einer Demokratie ist es dann eher ruhiger bestellt, man nimmt sie nicht so ganz ernst, die Intellektuellen?
Herr Brecht hat ja mal gesagt, weh dem Land, das Helden nötig hat. Ich habe den Satz für mich variiert, weh einem Land, das so gute Leser nötig hatte, wie die alte DDR. Es war für mich als Schweizer Schriftsteller, der schon als solcher privilegiert war, weil er nicht zur westdeutschen Gegenpartei gehörte, es war für mich immer ein Erlebnis, in der alten DDR zu lesen, weil man da nun wirklich Lesern, existenziellen Lesern begegnete, die ja auch gelernt hatten, kleinste Winke wahrzunehmen. Ne? Und darauf beruhte ja auch der Mythos einiger Schriftsteller, wie Christa Wolf zum Beispiel, denen man sozusagen nicht nur auf die Finger sah, sondern auf die Lippen. Was sie sagten und was sie nicht sagten, war eine Information über den Staat, über die Befindlichkeit, über die Zukunft, über die eigene Hoffnung. Und in dem Augenblick, als die Zensur, wie es Heine mal gesagt hat, keine Chance mehr hatte, den Stil zu verfeinern, weil nun alles möglich war, sehen die ostdeutschen Buchläden natürlich genau aus wie die westdeutschen. Unten ist das Neuantiquariat, die Kochbücher, ein bisschen Lebenshilfe. Die Lesegesellschaft, die Lesekultur DDR ist fast unsichtbar geworden oder nicht mehr unterscheidbar. Und es ist ganz offensichtlich so, dass es eben, damit die Schriftsteller, um dieses Thema nochmal zu streifen, eine so wichtige Rolle spielen, eben die des Wortführers für eine nicht vorhandene bürgerliche Kultur oder Citoyen-Kultur, dass die Umstände beschissen sein müssen.
Braucht man eben, wenn man es dann mal umgekehrt, wenn man unsere Verhältnisse anschaut, dann kann man sagen, ja, eigentlich hat man die Schriftsteller in der öffentlichen politischen Debatte nicht nötig. Wir können ja auch mal unser Fernsehen anschauen. Sowas wie intellektuelle Debatten sind so gut wie nicht mehr zu finden. Da suchen Bauern eine Frau oder es gibt ein Dschungelcamp oder sowas. Oder auch große Feuilleton-Debatten bemerkt man im Moment eher weniger. Braucht die Gesellschaft, so wie sie jetzt funktioniert, diese intellektuelle große Debatte nicht mehr?
Ja, dass sobald man diesen Prozess oder das Phänomen, das sie, oder die Krankheit, die sie schildern, um es polemisch zu sagen, im Einzelnen ansieht, findet man immer bestimmte Ursachen. Also das private Fernsehen, das ja im Grunde die Ursache ist, dass jetzt auch die öffentlichen überwiegend der Quote nachlaufen, kann man der menschlichen Natur anlasten oder man kann dem Publikum mangelnde Reife bescheinigen. Es steht jede Verfügungsmasse für Kulturpolitik bereit darin. Wahrscheinlich müssen wir die anthropologische Seite dessen, was da läuft, ernster nehmen und uns immer wieder fragen, wo haben wir uns enorm über uns selbst getäuscht, wo machen wir uns über uns sehr viel vor, wo reden wir etwas schön, was sich in Wirklichkeit ganz anders verhält. Wir wollen offensichtlich Blut sehen, aber da wir es nicht selber vergießen wollen, ist der Krimi das geeignete Medium dafür. Wir wollen mal richtig pornografisch leben, aber da die meisten von uns daran, durch welche Umstände immer gehindert sind, gibt es die Repräsentation dieses Bedürfnisses in der ganzen Industrie. Also von nichts kommt nichts. Das muss ja in uns eingeschlossen, die abscheulichsten Dinge wie Kinderpornografie oder Vernichtung von Minderheiten, muss in uns angelegt sein und verlangt eine nicht rechthaberische und nicht pharisäische und doch entschiedene Antwort. Und das ist, finde ich, etwas vom Schwierigsten in unserer Kultur. Uns für Fragen, die äußerst wirklich unbequem sind, weil sie sich auch an unsere eigenen Bedürfnisse richten, uns diesen Fragen zu stellen, sie anderen zu stellen, sie für sich selber ehrlich und nicht für sich selber schmeichelhaft zu beantworten. Und ich denke, das ist Kultur. Und hier hätten die Intellektuellen eine besondere Rolle. Aber sie sind natürlich auch Teil eines Apparats. Wenn ich morgen eine Kolumne liefern muss, dann muss ein Thema her und wenn ich keins finde, dann muss meine Brillanz oder was immer, mein Markenzeichen stellvertretend dafür einstehen, dass man wenigstens sagt, ach, das, ja, so kann nur der schreiben, was er schreibt, worüber er schreibt, ist dann zweitrangig. Wir haben gelernt, uns marktgerecht zu verhalten, weil es keine Alternative gibt. Wir müssen uns verkaufen. Ne? Und dass daran etwas Richtiges ist und viel Falsches, ist eine Problematik, der die wenigsten von uns gewachsen sind. Also, Sie haben gesagt, sich verweigern und sich entziehen. Es kann auch der Rückzug, kann eine markttechnisch richtige Entscheidung sein. Sie funktionieren nur nicht bei allem, um in meinem Gewerbe zu bleiben. Sie funktioniert bei Handke oder Botho Strauß, weil die prominent sind. Dann vermisst man sie, wenn man sie nicht hört. Die meisten, die man nicht hört, verschwinden einfach. Ne? Also, wenn die Struktur der Öffentlichkeit bereits so ist, dass sie auf bestimmte kotierte Werte, Aktien, Blue Chips, die halt andere Namen haben in der Geistes- und Sozialgeschichte als an der Börse. Aber wenn man darauf programmiert ist, dann ist das System nicht wirklich außer Kraft gesetzt. Stellen Sie sich vor, es wären wirklich Werte wie Unauffälligkeit. Das war ja mal im alten China so und ist in gewissem Sinne in Japan immer noch so. Unauffälligkeit. Oder wie bei uns im alten reformierten Städten, das Zurschautragen von Reichtum, ein Grund zur Scham. Es wäre gerade nicht das öffentliche Demonstrieren, wie weit es gebracht habe, sondern das Schweigen darüber, die einzig akzeptable gesellschaftliche Haltung. Es wäre schon eine tüchtig andere Gesellschaft. Ne? Und die Schwierigkeit ist einfach, dass man mit dem geschüttelten moralischen Zeigefinger niemanden in diese Richtung schickt.
Herr Mosch, wenn Sie die Rolle der Intellektuellen so schildern, wenn Sie auch die Rolle der Schriftsteller jetzt angucken, wird es am Ende dann so ausgehen, dass diese Krise in ihrer Vielfältigkeit, wir wissen ja noch längst nicht, was alles auf uns zukommt, dass sie vor allem für die Schriftsteller Inhalt von Büchern über Krise sein wird?
Jetzt radikal geantwortet ist die Annahme ja schon ziemlich kühn, dass es dann noch Bücher gibt. Ja. Also wir können alle nur hoffen, also ich wenigstens kann es nur hoffen, weil die sinnliche Präsenz eines Dokuments für mich zu seinem geistigen Wert gehört. Also ich kann einfach, das ist eine Generationensache, ich kann den Computer nicht gleich lesen. Auch wenn ich jetzt zur Not bedienen gelernt habe, wie ein Buch. Man macht ja zum Glück immer wieder Erfahrungen großer Hoffnungen. Es ist in dem unendlichen medialen Wust, der mir jetzt begegnet, findet man immer wieder erstaunliche Goldkörner. Das heißt, das Bedürfnis eines Menschen, eben nicht in Kürzeln zu reden, sondern fundamental über sich und andere nachzudenken, eine wunderbare Sprache zu schreiben, das gibt es immer noch plötzlich. Gestern bin ich einem jungen Menschen begegnet, den ich kaum kannte vorher und von dem ich plötzlich sah, der kann lesen. Wo er es gelernt hat, weiß ich nicht. Mit Lesen meine ich, die Mehrdeutigkeit eines Textes ist für ihn selbstverständlich und er bewegt sich darin wie zu Hause. Und das sind dann für mich ganz große Hoffnungsträger.
Das heißt dann für Sie auch, wenn Sie diese Hoffnungsträger entdecken, es gibt nicht nur den wirtschaftlichen Pessimismus, der überall hin ausstrahlt, sondern Sie haben eine gewisse Hoffnung, dass wir nicht auch in einen Kulturpessimismus verfallen müssen.
Ja, Pessimismus ist nicht verboten, so wenig wie Optimismus. Er ist im Grunde eine Stimmung, die natürlich einer bestimmten Lage der Erfahrung entspricht. Und es kommt darauf an, ob ich dieselbe Landschaft mit Licht oder in tiefer Finsternis sehe. Die Landschaft ändert sich gar nicht. Was sich ändert, ist meine Optik darauf. Pessimismus ist eine unfruchtbare, man kann sogar eitle Art, die Dinge zu sehen, weil sie im Grunde alles misst daran, wie sie mir gefallen und wie ich mich dabei befinde. Und es gab eine ganze Philosophie, die Stoische, die versucht hat, in der Antike sich zu trennen von diesem dauernden Einmischen meiner eigenen Deutungen und Bedürfnisse in die Tatsachen, die mir begegnen, aus Respekt vor diesen Tatsachen, eingeschlossen den Tod. Also die sentimentale Begegnung mit Dingen, die mir passen oder nicht passen, hat auch etwas Infantiles. Ne? Also Pessimismus kann eine existenzielle Grundstimmung sein, von der man nur sagen kann, also wie kann man sich leisten, sie nicht zu haben? Wir sind begrenzte Geschöpfe, wir haben statistisch eigentlich keine Chance und jetzt vielleicht auch ökologisch keine, diese wunderbare Erde lange zu bewohnen, das Licht zu sehen. Daraus haben bestimmte Kulturen auch entsprechende Schlüsse gezogen, dass es möglich gut sei, sich aus diesem Zauber möglichst bald zu verabschieden oder ihn nicht zu gebrauchen. Andere Philosophien waren hedonistisch, aber gesagt, solange es dauert, machen wir das Beste draus und genießen wir so intensiv wie möglich. Das ist unausgesprochen der Tenor unserer Kultur. Ne? Wenn einer darüber zum Pessimisten werden will, kann man es ihm nicht verbieten. Aber es gibt dann auch sozusagen die Gegenposition. Die Menschheit hat ja in ihren wirklich hellen Köpfen und guten Herzen tolle Dinge über sich rausgebracht. Dass das einzelne Blatt, dadurch, dass es vergeht, seinen Wert nicht verliert, sondern im Gegenteil, dass sein Wert als Einzelheit gerade darin besteht, dass es vergänglich ist, dass es morgen nicht mehr da ist. Das ist auch eine Ansicht der Dinge. Die wird man nicht optimistisch nennen, sondern vielleicht ehrfürchtig. Ne? Man lässt das Geheimnis hinter der Einzelheit bestehen. Man weiß, dass das Einzelne im Grunde mehr ist als das Ganze. Die einzelne Beziehung zu einem Menschen zählt darüber, was meine Philosophie wert ist. Also um es direkt zu sagen, für mich ist in der Schöpfung und in ihren Widersprüchen, eingeschlossen unseren Schöpfungen und ihren Widersprüchen, ist so viel Witz versteckt, den man eigentlich rausbringen und über den man genauso gut lachen wie weinen kann.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.